Als ich Kind war, haben wir oft als Familie am Donnerstagabend gemeinsam einen Dokumentarfilm geschaut oder Netz Natur geschaut. Und mich hat das als Kind immer sehr fasziniert. Und ich glaube, noch heute schmunzeln meine Kollegen ab und zu, wenn ich sie dann so an meinem Bio-Halbwissen teilhaben lasse. Aber etwas, was mir geblieben ist, in der Tierwelt geht es oftmals nicht mega harmonisch zu und her. Ein Familienleben, wie wir als Menschen das kennen, ist in der Tierwelt überhaupt kein Standard. Klar gibt es verschiedene Tierarten, die sich als Liebespaar ein Leben lang treu sind, die gemeinsam den Nachwuchs aufziehen und sich für den Nachwuchs kümmern. Aber viel öfters ist zu sehen, dass zum Beispiel ein männliches Tier Nachwuchs zeugt und sich dann aus dem Staub macht. Oder es gibt zum Beispiel die Gottesanbeterin, die frisst ihren Partner nach dem Zeugungsakt auf und dementsprechend müssen die Kinder wohl oder übel auch ohne Vater in diesem Sinn aufwachsen. Bei den Emus, das ist so eine Art Strauss, ist es gerade umgekehrt. Dort legt das Weibli die Eier ins Nest und macht sich dann aus dem Staub, um mit dem nächsten Männli wieder eine nächste Junge zu zeugen. Und das Männli brütet dann die Eier aus und zieht die gross. Und so müssen auch die nur mit einem älteren Teil aufwachsen. Oder beim pazifischen Lachs ist es sogar so, dass die beiden, oder es ist bei den Fischen etwa die noch so, dass eigentlich nach dem Laichen sich beide älteren Teile aus dem Staub machen und die kleinen Fische in dem Sinn vom ersten Tag an alleine oder auf sich alleine gestellt sind und alleine müssen zurechtkommen. Das sind alles, glaube ich, nicht unbedingt Idealvorstellungen, die wir vielleicht von einem familiären Zusammenleben haben. Aber das Spannende daran finde ich eigentlich, dass die Tiere anschliessend nicht irgendwelche Therapie brauchen, um das aufzuarbeiten, dass sie es nicht mit Drogen oder anderen Sachen kompensieren, um mit dem irgendwie klarzukommen. Wenn wir aber Menschen angucken, dann ist es oft so, dass so Erlebnisse oder auch andere schwere Erlebnisse in unserer Kindheit das ganze Leben können prägen. Es löst in unseren Verlust aus und eben, es kann das ganze Leben prägen und es kann Spuren bis ins Erwachsenenleben hinterlassen. Und ich habe mich gefragt, ja, warum eigentlich? Warum ist das bei uns Menschen anders? Aus welchem Grund können wir Menschen nicht ohne Liebe leben? Woher, von wo kommt die Liebessehnsucht? Das menschliche Bedürfnis nach Liebe können nämlich selbst Biologen nicht erklären. Sie können erklären, warum wir das Bedürfnis nach Nahrung haben, warum wir das Bedürfnis nach Schlaf oder nach Fortpflanzung haben. Aber sie stehen vor einem Rätsel, wenn sie erklären müssen, warum sehnt sich der Mensch nach dieser Liebe. Und das Spannende finde ich auch bei dieser Liebessehnsucht, es ist nicht etwas, wo, wenn wir das einmal erleben, dass es dann reicht. Also wenn die Vater oder die Mutter die Liebestank einmal komplett auffüllt, dann reicht es dann für ein Leben lang. Nein, sondern wir wollen immer wieder geliebt werden. Wir sehnen uns nach einer unendlichen Liebe, wo wir immer wieder geliebt werden, wo kein Ende nimmt und wo für uns da ist. Und ich glaube, das zweite Grundbedürfnis von dieser Liebe ist, dass wir nicht geliebt werden, weil wir das oder jenes gut können, sondern wir wollen geliebt werden um unserem Selbst willen, für das, wo wir sind. Also in dem Sinn, wir wollen bedingungslos geliebt werden. Nicht wegen unserem Tun, sondern wegen unserem Sein. Die Bibel stellt uns von der ersten bis zu der letzten Seite Gottes Liebe vor. Und sie sieht sogar, Gott ist die Liebe. Und besonders der erste Johannesbrief betont die Liebe immer und immer wieder. Im 1. Johannes 4, Vers 8 lesen wir, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und die Aussage, dass Gott Liebe ist, das ist eine Aussage über sein Wesen und nicht über etwas, was er tut. Es steht nicht, dass Gott liebt, sondern dass er die Liebe ist. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Gott liebt nicht einfach nur. Er entscheidet sich nicht, heute uns zu lieben und morgen trifft er eine andere Entscheidung, sondern er ist die Liebe selber. Und in der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass Gott Tier es jedes nach seiner Art gemacht hat. Die Giraffe nach ihrer Art, der Delfin nach seiner Art, der Störch nach ihrer Art und so weiter. Und bei der Erschaffung vom Menschen lesen wir, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und ich finde, das ist ein spannender Punkt. Es steht nicht, dass Gott den Mensch nach seiner menschlichen Art geschaffen hat, wie das bei den Tieren der Fall ist, sondern er hat uns als sein Ebenbild erschaffen. Du und ich, wir sind Ebenbilder von Gott. Und wenn uns die Bibel sagt, Gott ist Liebe, dann ist es eigentlich völlig logisch, dass wir uns als seine Ebenbilder nach dieser Liebe sehnen und dass wir die Liebe auch brauchen. Weil Gott selber Liebe ist, ist die tiefe Liebessehnsucht in uns, dass wir geliebt werden, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Ich glaube, das ist eine wichtige Wahrheit, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir aus dem keinen falschen Umkehrschluss machen. Gott ist Liebe. Er ist die unendliche Liebe, die bedingungslose Liebe. Aber Liebe ist nicht Gott. Gott ist Liebe, aber Liebe ist nicht Gott. Ich glaube, unsere Gesellschaft will uns oft so das Bild vermitteln, menschliche Liebe ist alles, was du brauchst. Fast jeder Film endet damit, dass die beiden Hauptdarsteller sich verlieben und es gibt ein Happy End. Es gibt unzählige Bücher, die genau nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Und wahrscheinlich auch fast jedes zweite Lied dreht sich irgendwo um die Liebe. Also man könnte meinen, so ganz nach dem Motto, all you need is love. Also alles, was du brauchst, ist die Liebe. Und ich glaube, das Gefährliche ist daran, dass wir dann eben die Liebe zu Gott machen. Dass wir die Liebe, die menschliche Liebe, auf die erste Stelle stellen. Oder auf eine Stufe stellen, die ihr nicht gehört. Denn wenn wir sagen, Liebe ist Gott, dann kommen wir auch schnell zur Schlussfolgerung, ja, kann denn Liebe überhaupt Sünde sein? Und wenn wir in die Weltgeschichte schauen, dann ist so viele Sachen passieren vielleicht sogar aus menschlicher Liebe. Es gibt Leute, die lügen für die Liebe. Es gibt Leute, die betrügen, ja, die töten sogar unter dem Deckmantel von der Liebe. Und ich glaube, darum sehen wir umso mehr, dass wir Liebe nicht nach menschlichem Maßstab definieren können, sondern dass wir sie nach göttlichem Maßstab definieren. Und ich möchte es heute Morgen so ein bisschen mit euch machen und ein paar Bibelstellen anschauen über die Liebe und euch so mit dieser Botschaft dann auch ein bisschen die Sommerpause schicken, wo das vielleicht auch bei uns noch ein bisschen nachklingen darf, die Liebe von Gott. Im 1. Johannes 4, Vers 10 steht, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Also das Fundament der Liebe ist nicht, dass wir Gott lieben. Beim Sündenfall haben wir nämlich genau das Gegenteil bewiesen. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden und hat sich von Gott abgewandt. Wir haben dieser Liebe den Rücken zugekehrt. Und damit ist eigentlich wirkliche Liebe keine Option mehr. Aber nicht wir haben Gott zuerst geliebt und damit das Fundament der Liebe gebaut, sondern das Fundament der Liebe ist, dass er uns zuerst geliebt hat, dass seine Liebe zuerst da war. Johannes 15, Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wir können Ja zu einem Leben mit Gott sagen, weil er zuerst ein Ja für uns hatte. Gottes Liebe ist so gross, dass er ein Ja über dein Leben hat. Noch bevor dass du dich für ihn entschieden hast. In seinem Ja zu uns, in dem, dass er dich und mich erwählt, hat Gott entschieden, dass in seine Liebe alles kosten darf. Er ist der, der uns erwählt hat. Und darum hat er auch Jesus Christus auf die Welt geschickt. Das, was wir im Johannes 3,16 so kurz und knackig zusammengefasst haben, eigentlich die ganze Botschaft der Bibel. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für uns hergegeben hat, damit wir dürfen frei hinterleben und dass wir mit ihm eine Beziehung haben. Weil Gott Liebe ist, sind wir in unserem menschlichen Sein eigentlich unfähig zu wahrer Liebe. Wir sind von Gott getrennte Menschen. Aber weil Gott eben Liebe ist, hat er das Unerhörte gemacht und hat den Graben eigentlich selber überwunden. Er hat das, hat uns das geschenkt, was wir eigentlich selber nicht verdient haben. Und die Tatsache von dieser unverdienten Liebe bringt uns zu Römer 5,8. Dort steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe ist nicht nur sehr stark, sondern wir können sie uns auch gar nicht verdienen. Sie ist bedingungslos. Der dänische Philosoph und Theologe und Schriftsteller, der Søren Kierkegaard, hat einmal gesagt, wenn Gott Liebe ist, dann ist er unser Todfeind. Ich sage es nochmal, er hat gesagt, wenn Gott Liebe ist, dann ist er unser Todfeind. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das ist jetzt schon gerade ein bisschen hart oder krass ausgedrückt. Aber der Paulus sagt selber in Römer 5, Vers 10 folgendes, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Also Gottes Liebe steht uns als Sünder zur Verfügung. Und Gottes Liebe gilt sogar seinen Feinden. Wir Menschen haben uns von Gott abgewendet und haben selber bestimmen, was gut und böse ist. Und damit haben wir uns eigentlich ein Stückchen wie zu Feinden von Gott gemacht. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott uns durch den Tod von Jesus Christus mit sich versöhnt hat, wo wir noch gar nicht von dieser Liebe gewusst haben. Am Anfang habe ich gesagt, das Grundbedürfnis von wahrer Liebe ist, dass wir bedingungslos geliebt werden. Gottes Liebe stillt das Bedürfnis in uns, weil sie uns bedingungslos zur Verfügung steht. In 1. Johannes 3,16 lesen wir, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Also Gottes Liebe sehen wir an dem, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Gottes Liebe ist vollkommen unverdient. Aber Jesus liebt uns bis zur Vollendung. Er selber hat die Liebe in Johannes 13 vorgelebt. Dort lesen wir nämlich, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommenen Beweis seiner Liebe. So, Gottes Liebe ist vollkommen. Im Angesicht von seinem Tod, Jesus hat gewusst, dass jetzt der Moment von seinem Kreuzestod wird kommen. Und im Angesicht von dem Tod hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Ein Job, den normalerweise ein Sklave verrichtet hat. Er hat das gemacht, obwohl er gewusst hat, dass der Judas ihn wird verraten. Er hat das gemacht, obwohl er gewusst hat, dass der Petrus ihn wird verlügen. Und er hat es gemacht, obwohl er gewusst hat, dass alle von den Jüngern werden Angst haben und davon werden gehen und ihm eigentlich im schlimmsten Moment von seinem Leben werden alleine lassen. Und trotzdem hat er ihnen die Füße gewaschen und damit gesagt, seine Liebe hat kein Ende, seine Liebe ist unendlich. Wir können uns seine Liebe nicht verdienen, aber wir können uns seine Liebe auch nicht verspielen. Vielleicht denkst du jetzt, ja klar, du kannst dort vorne schon reden, aber du weißt ja nicht, was ich schon in meinem Leben alles gemacht habe. Und dann möchte ich dir dafür Bibelvers zusprechen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott ist in seiner Größe barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Also der Bibelvers zeigt aus, Gottes Liebe ist sogar barmherziger zu uns selber, als wir es sind. Seine Liebe ist grösser und stärker als unsere Verfehlungen. Gottes Liebe hat kein Ende. Seine Liebe ist unbesiegbar. Seine Liebe ist sogar stärker als der Tod. Gott hat in seiner Liebe zu uns den Tod am Kreuz besiegt. Warum? Weil er mit dir und mit mir möchte Gemeinschaft haben. Er will uns Anteil haben an seiner unendlichen und bedingungslosen Liebe. Und vielleicht fragst du dich, aber was, wenn ich immer wieder in die gleiche Sünde hineinrassle? Dann hat Gottes Liebe bestimmt irgendwann ein Ende und es ist irgendwann genug. Und sie hat ihr Ende erreicht. Doch in Jesaja 43, 25 sieht Gott, Ich bin es, der deine Vergehen wegwischt. Um meinetwillen deiner Sünden gedenke ich nicht mehr. So, Gottes Liebe ist stärker als unsere Sünde. Thérèse von Lisieux, das war eine Kirchenlehrerin, und sie hat einmal gesagt, wo sie wieder versehen hat, hat sie zu Gott gesagt, Gott, dich überrascht es nicht, dass ich so schwach bin. Mich überrascht es auch nicht, dass ich so schwach bin. Also, lass uns weitermachen. Und versteht mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass wir Sünde auf die leichte Schulter nehmen sollen. Aber ich beobachte es oft bei mir und auch bei anderen Leuten, dass wenn wir irgendwo versagen, wenn wir Fehler machen, dass wir wie fast das Gefühl haben, wir müssen uns jetzt selber bestrafen, weil wir irgendwo mit dieser Gnade nicht leben können. Aber sobald wir versuchen, uns selber zu bestrafen, versuchen wir uns eigentlich wieder, die Liebe von Gott zu verdienen. Also dann kommen wir wieder in das Hamsterrad rein. Und ich glaube, es ist auch eine Masche vom Feind von Gott, dass er uns immer wieder einreden will, dass wir nicht liebenswürdig sind, dass wir es nicht dass wir nicht von Gott geliebt werden können, dass seine Liebe ein Ende hat. In 1. Johannes 4,18 steht, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Ich möchte euch ermutigen, den Vers mitnehmen und immer wenn wieder so die Angst ihm vielleicht in den Nacken will, klettern, dass wir uns, wo wir uns vielleicht fragen, ja, liebt Gott mich, wenn ich das und das gemacht habe? Habe ich meine Liebe zu Gott verspielt? Dann dürfen wir uns in Erinnerung rufen, seine Liebe ist bedingungslos, sie ist unendlich und sie ist sogar stärker als jede Angst. Wer mir aufmerksam zugelassen hat, hat vielleicht bemerkt, dass fast alle die Bibelverse von der gleichen Person kommen. Die meisten Bibelverse, die ich genannt habe, stammen nämlich aus dem Johannesevangelium oder aus seinen Briefen, aus den Johannesbriefen. Und ich habe mich gefragt, warum schreibt der Johannes so viel von Gottes Liebe? Warum steht die Liebe bei ihm vielleicht mehr im Mittelpunkt als bei einem Paulus, bei einem Lukas oder bei einem Petrus? Wieso schafft es ein Johannes, dermassen von dieser Liebe zu schreiben? Wenn ihr in der Sommerferien mal Zeit habt, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr mal 1. Johannes 4 leset. Dort braucht der Johannes innerhalb von 14 Versen 29 Mal das Wort Liebe, Liebe oder geliebt. Und ich also denke, das musst du zuerst irgendwie schaffen, in so viel oder in so kurzen Versen so viel Mal von dieser Liebe zu reden. Und ich habe mich gefragt, ja, was liegt es? Und habe gedacht, vielleicht könnte es damit zusammenhängen, dass er Zeuge von dem war. Dass er ein Augenzeuge von der grössten Liebestat war, die die Welt je gesehen hat. Der Johannes, der schreibt oder redet ja von sich in der Bibel immer von dem Jünger, den Jesus geliebt hat. Und er war der einzige Jünger, der nebst der Maria Magdalena und der Maria, der Mutter von Jesus, Augenzeuge bei der Kreuzigung war. Der oben im Kreuz gestanden und die grösste Liebestat gesehen hat, die die Welt je gesehen hat. Und ich glaube, dass, wenn wir die Liebe von Gott erkennen, und wenn wir die Liebe von Gott erkennen, dann müssen wir immer wieder auch auf das Kreuz blicken. Das, was der Johannes auch gemacht hat. Ich bin überzeugt, dass er nur so stark von dieser Liebe hat reden konnte, weil er eben die Liebe persönlich erlebt hat. Das Kreuz ist der Mittelpunkt der Liebe von Gott. Gottes Liebe lässt sich am Kreuz auf eine eindrückliche Art und Weise erkennen. Und sie ist das, was uns schlussendlich wahres Leben schenkt. Ich weiß nicht, ob oder welcher Punkt von dieser Liebe dich vielleicht heute Morgen besonders angesprochen hat. Und vielleicht bist du auch da und sagst, hey, die Liebe habe ich noch gar nie so richtig persönlich in meinem Leben erlebt. Dann möchte ich dich ermutigen. Vielleicht ist heute so ein Zeitpunkt, wo du die Liebe darfst erleben. Gottes Liebe ist nie weiter als ein Gebet entfernt. Wir dürfen einfach zu ihm beten und ihn um die Liebe bitten. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Verse aus einem Kapitel vorlesen, wo, glaube ich, also das Bekannteste ist, wenn es um die Liebe geht, nämlich 1. Korinther 13. Dort wird uns gesehen, was Liebe ist. Dort lesen wir nämlich, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Und wir haben heute Morgen so ein bisschen entdeckt, ja, was ist denn Gottes Liebe? Und so möchte ich euch nochmal die Verse vorlesen und überall, wo Liebe steht, mal Gott einfügen. Und lasst es mal so ein bisschen auf euch wirken. Gott ist langmütig und freundlich. Gott eifert nicht. Gott treibt nicht Mutwillen. Er bläht sich nicht auf. Er verhält sich nicht ungehörig. Er sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Er freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt alles. Er glaubt alles. Er hofft alles. Und er duldet alles. Und ich finde es immer wieder schön, für mich persönlich und so berührend, wenn wir uns Gedanken machen über die Liebe von Gott. Weil ich glaube, es ist etwas, was wir ein Leben lang bestaunen, betrachten, uns vertiefen drin und wir werden immer wieder neue Facetten von dieser Liebe entdecken. Und so möchte ich euch auch ermutigen, wenn wir jetzt dann so ein bisschen in die Sommerpause hineingehen, wo wir uns vielleicht weniger oft jetzt so hier versammeln, dass ihr die Zeit auch für euch persönlich nutzt, um die Liebe von Gott immer wieder neu zu entdecken, euch die Liebe immer wieder neu schenken zu lassen. Und ich bin gespannt, wenn wir uns dann nach der Sommerferien wieder regelmässiger treffen, auch zu hören, was habt ihr vielleicht gerade im Sommer mit dieser Liebe erlebt? Wo hat sie euch geprägt? Was ist bei euch neu aufgegangen? Und ich wünsche mir, dass wir uns verändern dürfen von dieser Liebe. Amen.